kam wirklich so aus mir rausgepurzelt. Und in dem Moment, wo es rausgepurzelt kam, dachte ich, oh, der war gut. Der hat gesessen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Die beiden Menschen, die ich heute zu Gast habe, die wollte ich schon lange einmal gemeinsam vors Mikrofon bekommen. Und nun hat sich eine günstige Gelegenheit und ein Anlass, was ja immer ganz schön ist, ergeben, weil es nämlich zu dem Buch, das sie zusammen geschrieben haben, ein Musical gibt, das am 17. Juni in Hamburg Premiere hat. Und das ein Thema in dem Mittelpunkt stellt, für das sich meine Gäste immer mehr interessieren. Es geht um Kinder, es geht um Schule, so ein bisschen geht es auch um Erziehung und um Wissen und am Ende natürlich auch um Musik. Ich freue mich auf Julia Röntgen und Sascha Röntgen-Schmitz. Und bevor die beiden irgendwas sagen, müssen wir einmal klären, warum heißt der eine so und die eine nur Röntgen? Und Sascha, warum heißt du Röntgen-Schmitz?
Das ist das, zu der Zeit, als wir uns entschlossen haben zu heiraten, da gab es dann in dem Jahr, wo wir uns standesamtlich trauen wollten, gab es eine neue Regelung vom Amt. Weil früher, wir hätten sonst, glaube ich, du hättest sogar den harten Schritt getan und den Doppelnamen.
Ja, für dich hätte genommen. Ich auch den Schmitz noch hinten dran
gehängt. Aber das ging nicht, weil das Amt damals gesagt hat, aber stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen irgendwann Kinder und diese Kinder oder dieses Kind trifft dann jemanden, den sie sehr mag und möchte den heiraten, die vielleicht auch einen Doppelnamen haben, weil dann wären es ja vier und das wäre ja zu viel, das geht so nicht.
Also man hat dem Kind im Vorfeld abgesprochen, dass es sich dann vielleicht mit seinem Partner auch einigen könnte.
Genau, auf irgendeinen kürzeren Namen. Und deshalb habe ich dann im letzten Moment am Standesamt, wir haben ja auf so einer Barkasse...
Nein, auf einem Alsterdampfer.
Alsterdampfer geheiratet. Und in letzter Sekunde habe ich die Standesbeamtin noch gefragt, ob ich das noch machen kann, ob ich den Namen noch annehmen kann. Und da waren zwei Menschen, also einer auf jeden Fall, dein Papa, sehr glücklich.
Ja.
Und ein anderer, mein Papa, nur so halb.
Wie? Und das ist interessant. Das heißt, eigentlich hattest du vor, deinen Namen zu behalten. Und Julia, bei dir stellte sich die Frage nicht.
Nein. Ja, wir wollten eigentlich, ja, ich konnte es ihr nicht abverlangen, sich Schmitz noch hinten dran zu hängen.
Nein,
aber es war mal kurz, stand es mal zur
Debatte. Für mich überhaupt, nein, aber für mich stand es nicht zur Debatte, von einer Julia Röntgen an die Julia Schmitz zu werden.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Das habe ich aber auch nicht verlangt.
Nein.
Das hätte ich auch nicht verlangt.
Weil diese Vorzüge beim Arzt, wenn man Röntgen heißt, ist dieses Privileg, das hätte ich niemals, hätte ich das gegeben.
Gibt es da, ich habe das versucht zu finden, gibt es da eigentlich eine Verbindung zu dem Röntgen?
Ja.
Tatsächlich.
Tatsächlich eine Verbindung zu dem Röntgen. Mein Vater sagt immer, ist der Cousin unseres Urgroßvaters gewesen. Dem ist wohl auch so. Die haben auch ein Stammbuch zu Hause. Im Röntgenmuseum in Ohlix kann man das wohl auch in diesen Büchern finden. Da war ich aber tatsächlich noch nie. Das ist schon auch krass. Ist das? Da müssen wir mal hinfahren.
Ja. Ich habe ja auch, also den Doppelnamen, weil ich heiße ja Sascha Schmitz eigentlich.
Ja.
Ursprünglich, was sich meine Eltern dabei gedacht haben, ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall ging es dann irgendwann in meinem Berufsleben ja ging es ja auch darum, mal so Verträge zu machen. Und Verträge muss man ja paraffieren, also so auf jede Seite so ein Kürzel schreiben.
Mhm. Das ist schwierig bei Sascha Schmitz.
Weil Sascha Schmitz dann echt, und vor allen Dingen wird die Schrift auch immer zackiger und so, je länger der Vertrag. Und das war sehr nervig. Das war mich sehr, sehr glücklich über das R zwischen den beiden S jetzt.
Vor allen Dingen gab es ja eine Zeit, glaube ich, wo jeder dachte, der hat keinen Nachnamen. Der heißt einfach Sascha.
Ja, ja, das kommt ja auch noch dazu. Und dann so ein schöner Nachname, so klangvoller und medizinisch-historischer Name wie Röntgen ist schon wirklich, also es macht wirklich was. Das ist dann, man kann zum Beispiel schon mal sagen, bei Schmitz hieß es immer nur mit TZ wie Tür zu. Mhm. Und bei Röntgen ist es, ja, wie die Strahlen.
Röntgen, wie die Strahlen. Genau. Und da ich ja nur Schwester, ich habe ja drei Schwestern und vier Cousinen. Und also es war ja ganz viel Mädchen nur irgendwie an Nachkömmlingen. Und deswegen war mein Vater auch ganz froh, dass sich ein Mann jetzt dazu bereit erklärt hat, den Namen anzunehmen. Und dann auch noch direkt ein Sohn geboren wurde, um das Ganze natürlich jetzt weiterzutragen. Was natürlich auch ganz schön. Und Otto heißt ja Otto Karl Leonhard Röntgen. Und ich finde, damit könnte er auch Nobelpreisträger.
Wow.
Oder?
Also. Ja, entweder Nobelpreisträger oder Privat. 10.
Ich habe gerade gesagt, ich nutze natürlich, wir sprechen gleich nochmal, das ist echt interessant, wie ihr beide sozusagen über das Buch, zu dem Album, über das Buch, zu dem Musical gekommen seid und insbesondere zu so einem Thema, für das ihr euch wirklich sehr interessiert, nämlich das ganze Thema Schule, Bildung. Mhm. Aber ich lasse natürlich jetzt diese Gelegenheit nicht verstreichen und wir streifen es nur ganz kurz, weil es so schön ist, weil da zumindest ein Satz gefallen ist, der so schön ist, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich habe jetzt gelernt, also ihr habt euch kennengelernt, weil ihr beide mit Tim Meltzer befreundet wart. Und ich dachte immer, Sascha, nur du seist mit Tim Meltzer befreundet. Das nehmen wir mal.
Genau, ich bin
das der einzige Freund von Tim Meltzer.
Ich bin der Einzige, der das sagen darf.
Nein, aber eine ganz lustige kleine Anekdote vom Wochenende. Wir waren bei Obi und haben natürlich, was man so macht, die Sonne scheint, einen neuen Gartenschlauch gekauft und so. Und an der Kasse steht diese Frau.
Unfassbar.
Und guckt Sascha an und sagt so: Moment mal, genau. Sie sind doch berühmt. Sie sind doch berühmt. Aber was? Ich muss drauf kommen. Ja, Sie sind der beste Freund von Tim Meltzer.
Ohne Quatsch. Das ist wirklich neu. Das habe ich noch nie gehört und ist das erste Mal. Und wir hatten das schon mal. Da waren wir zusammen mit Tim im Wildpark Schwarze Berge. Und da kommt ein kleiner Junge, sieht uns beide. Rennt zu seiner Mutter und sagt so: Guck mal, Mama, das ist doch der Koch und der andere.
Genau, und ich habe Tim vor Sachen kennengelernt.
Ja.
Da habe ich noch in der Mode gearbeitet und habe ihm nämlich mit Jeans versorgt. Und darüber haben wir uns irgendwie kennengelernt. Über meinen Kollegen damals und dann natürlich durch die Bullerei. Und dann haben wir uns irgendwie befreundet. Und dann waren wir so eine kleine, ja, so eine Partygang damals noch. Ne? Das nannten wir Räuberrunden, die wir dann über den Kiez gedreht haben. Und irgendwie warst du aber nie dabei. Das war immer ganz komisch.
Nee, das war schräg. Also als hätte da jemand ein Parallelleben auch geführt und so.
Vielleicht hat Tim ja ein heimliches Parallelleben neben dir geführt mit mir. Aber dann, und dann haben wir uns irgendwann in der Bullerei gesehen.
Ja.
Und ja.
Also war schon
Silvester.
Ja.
Hingeguckt. Sascha hat das mal so schön erzählt und dann war wirklich so: Moment, Moment. Und deshalb, dann kam die Kontaktaufnahme über einen besonderen Satz. Ich kriege ihn nicht mehr zusammen, aber ihr kriegt ihn zusammen. Ihr standet dann plötzlich. Oder was gesagt, da bist du ja endlich. War das der Satz?
Ja, genau. Da bist du ja endlich, weil ich kam sehr spät. Ich kam erst um 12:30.
Also wir waren nicht verabredet oder so, ne? Das war wirklich totaler Zufall. Und das war
Wir haben uns vorher schon einmal gesehen in einem anderen Restaurant, aber es war wirklich nur gesehen. Und dann wusstest du ja dann schon auch durch den Flur-Talk, so dass ich auch viel in der Bullerei bin. Vielleicht hast du schon auch gehofft, dass ich an dem Abend in die Bullerei komme. Aber damals war es wirklich das erste Mal dann so richtig, ja, so entdeckt. Also ich stand auf dieser Treppe, ich werde das nie vergessen, und guck so in diese tanzende Menge. Und auf einmal sehe ich dich, du wirbelst diese Frau weg und kommst wirklich zu mir die Treppe hoch und sagst halt, da bist du ja endlich. Und dann sind wir auch wie selbstverständlich an die Bar gegangen und haben was getrunken, obwohl wir noch nie ein Wort miteinander vorher geredet hatten.
Ja,
also das war wirklich krass.
Ja,
aber wie hast du darauf reagiert, auf diesen Satz, da bist du ja endlich? Weil es ist ja, finde ich, ein großartiger Satz, danach kann fast gar nichts mehr kommen.
Ja, ich war auch
ziemlich... Da kam mir dann auch nichts mehr, glaube ich, so heiratsantragsmäßig waren die Sätze, wurden nicht besser, kann man das sagen?
Nee, das war mein Highlight, besser wurde es nicht. Also ich war auch sehr stolz in dem Moment, dass mir das dann eingefallen, aber das kam auch sehr natürlich. Also das war jetzt auch nicht so, das war jetzt kein... Oh, wenn sie kommt, dann sage ich diesen Satz. Oder so, wirklich so aus mir rausgepurzelt. Und in dem Moment, wo es rausgepurzelt kam, dachte ich, oh, der war gut. Der hat gesessen.
Ich war ganz schön sprachlos. Und dann hast du gefragt, sollen wir an die Bar? Und dann sind wir natürlich an die Bar gegangen. Und dann weiß ich aber auch noch, das werde ich nämlich auch nie vergessen, dass du auch... Du hattest dann natürlich vor, noch mit mir frühstücken zu gehen in deiner Wohnung, weil die ja so praktisch nah neben der Bullerei lag. Und ich habe mir in diesem Silvester geschworen, nee, ich mache solche Sachen natürlich, ich mache das alles sowas nicht mehr so, was man natürlich auch mal gemacht hat, mal hier und da mal mit zum Frühstücken zu gehen. Und dann gesagt, nee, tut mir leid, ich komme leider nicht mit dir mit. Und dann hast du deinen Schal, den du anhattest, das war so eine Themenparty.
Aus Versehen auf dem Tresen liegen lassen.
Und bist dann gegangen. Hast mich da auch sitzen lassen, fand ich auch smart move. Und bist gegangen und dann habe ich meine Freundin sieht dann diesen Schal und tippt so drauf und ich denke so,
Ich bin aber um die Ecke, ich habe um die Ecke rum noch, also aus der Sichtweite, und bin dann da stehen geblieben und habe gewartet noch einen Moment, habe gesagt, wenn sie kommt mit dem Schal, dann so, und wenn nicht, dann gehe ich halt in 2 Minuten.
Aber ich komme mit dem Schal und habe dir den Schal umgelegt, habe dir einen Kuss auf die Wange gegeben, habe gesagt, so, einen schönen 1. Januar, ich gehe dann wieder. Und dann bin ich umgedreht und wieder gegangen. Habe mich dann so geärgert, dass ich nicht doch noch mit, in Anführungsstrichen, frühstücken gegangen bin, weil ich habe kein Taxi bekommen. Ich habe meine Füße getan, so wie, ich habe die U-Bahn, ich habe sie gehasst in dem Moment, sie kam einfach nicht. Und ich habe mir gesagt, warum bin ich nicht frühstücken? Warum habe ich auf einmal so neue Vorsätze, die total...
300 Meter weiter wäre dann
zum Beispiel. Ja, und wir hätten uns ein ganzes halbes Jahr Stress sparen können, weil das hat ja dann noch ganz schön lange gedauert, bis wir endlich zusammengekommen sind.
So, und machen wir einen Sprung. Geheiratet, Trauzeuge, richtig, Tim Mälzer?
Ja.
Natürlich, ja. Tim Mälzer. Und dann denkt man so, da ist jetzt, du hattest ja einen eigenen Job, du warst, verbessere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, Werbetexterin zu dem Zeitpunkt, richtig?
Nee, zu dem Zeitpunkt war ich dann eher in der Mode. Werbetext, genau, dann bin ich nach Hongkong gegangen, hab da die Liebe zur Mode, zur Fashion entdeckt. Und habe damals noch bei einer Firma aus Düsseldorf gearbeitet, in der Speicherstadt, in so einem Showroom. Das war auch eigentlich alles ganz toll. Und dann, dann sind wir zusammengekommen und dann...
Das heißt, als du in Hongkong warst, das war ja dann die Phase, wo Sascha hier sehr, sehr erfolgreich war.
Ja.
Hast du das überhaupt mitbekommen?
Nein. Nee, eben nicht. Das Lustige ist nur, Sascha war ja auch in Hongkong tatsächlich berühmt. Nicht so doll, aber schon. Und ich habe mir bei diesem, das hieß damals HMV, das waren noch diese geilen, riesigen Plattenläden und CD-Läden, weißt du, wo du da standst mit den Kopfhörern und hast dann da rumgeblättert und alles angehört und so. Und da habe ich mir Owner of My Heart gekauft als Single.
Okay.
Und dachte so, das haben wir doch mal zusammen, weißt du, haben wir das irgendwie meine alten CDs aussortiert und da fiel mir dieses Ding, diese Single in die Hände. Und dann dachte ich, ach, guck mal, irgendwie war ich ja da auch schon anscheinend aus der Ferne interessiert an dir. Aber ich hätte mir das natürlich, ohne Quatsch, muss ich auch mal ehrlich sein, nie träumen lassen, dass ich mal so einen Sascha heirate. Das ist schon was, ist schon wirklich.
Vor allen Dingen, weil es ja, es gab tausende Frauen in Deutschland, die genau das Gleiche wollten. Ne?
Ja, und die auch ihren Unmut ganz schön kundgetan haben, weil als wir uns dann der Öffentlichkeit preisgegeben hatten, gab es tatsächlich eine wirhassenjulia.de Webseite.
Nein.
Ja, mit einem Chat, wo ich aus Übelste beschimpft wurde, wo mir sogar einmal angedroht wurde, wir finden dich auf diesem Festival und wir haben ein Messer dabei und eine Schönheitskönigin.
Das war das Lustigste. Das war eine lustige Drohung.
Wir haben ein Messer dabei und Achtung, auch eine Schönheitskönigin, der kannst du nicht das Wasser reichen.
Ja, und das heißt, da haben sich dann also praktisch all die, die Sascha auch gern geheiratet haben, in ihrem Frust zusammengetan.
Tatsächlich.
Krass.
Mhm. Also echt krass. Das war das erste Mal, das ist ja jetzt auch schon 16 Jahre her, dass ich so mit Internet, so mit diesem ganzen Mobbing und diesen ganzen Beschimpfungen, da war das noch gar nicht so doll bei Instagram oder so, wie es heute ist. Und das war wirklich krass. Da hattest du mir sogar deine Security dann zur Seite gestellt, weil du weißt ja nie, wie die so drauf sein können. Mhm. Es kann ja wirklich sein, dass die eine mal tilt und dann mit dem Messer tatsächlich kommt. Und dann hat sich das irgendwann geswitcht. So, dann ist das irgendwann hat sich das umgekehrt. Und jetzt sind wir alle gute Freunde.
Wann hast du zum ersten Mal, oder wann habt ihr beide zum ersten Mal überlegt, ey, wäre ja cool, wenn wir nicht nur ein Paar wären, sondern wenn wir auch zusammenarbeiten? Weil, das muss man wissen, du bist ja auch die Managerin deines Ehemanns. Das ist eine interessante Konstellation, aber auch eine, vor der man wahrscheinlich, wenn man drüber nachdenkt, kurz Respekt hat. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ja, das war so ein schleichender Prozess. Also mir ging es in meinem alten Job wirklich nicht mehr gut. Also ich glaube, ich hatte damals einfach ein klassisches Burnout. Ich hab einen ganz komischen Husten gehabt und sowas alles. Ich konnte nie schlafen. Und dann hat Sascha irgendwann gesagt, weißt du was, komm, unsere Jobs passen eh nicht miteinander zusammen. Wenn ich Zeit habe, bist du auf irgendwelchen Modemessen und umgekehrt. Mach doch mal ein Jahr Pause. Das gönnen wir uns jetzt einfach. Und dann habe ich das gemacht. Und natürlich, weil ich auch ich bin ja so ein Hans Dampf in allen Gassen, wurde mir auch relativ schnell langweilig. Und habe dann damals mit Miriam Pilau, ach Gottchen, die Arme, mit der habe ich eine PR-Agentur aufgebaut. Und da haben wir ganz uns überlegt, wir könnten doch für ihn anfangen, PR zu machen. So. Und, darüber ging das dann irgendwie so langsam los, dass ich gemerkt habe, dein altes Management-Team, dass die diese ganze TV-Geschichte so ein bisschen vernachlässigen. Und habe ich da auch gefragt, dürfte ich das vielleicht machen mit Miri zusammen und so. Und dann haben wir dich also auch so in allen möglichen Sachen beraten, wir beide. Und irgendwie kam das dann so, dass es immer mehr wurde. Und wir auch gemerkt haben, dass, ich sage es jetzt einfach, wie ist es, so alte, weiße Männer, die schon seit Ewigkeiten an einer Seite waren, vielleicht jetzt auch nicht mehr die modernste Art und Weise hatten, mit diesem ganzen Management-Thema umzugehen. Und du wolltest dich eher auch ein bisschen freischwimmen. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und gesagt, komm, wir probieren das einfach mal. Ich bin auch so ein Learning-by-Doing-Typ. Ne? Ich dachte, okay, wenn ich erfolgreich Mode verkaufen kann, das ist auch ein Produkt. Und sorry, Baby, aber ich sehe dann auch ein Musiker, also nicht despektierlich meinen, ne? Aber auch als ein Produkt, das muss man gut verkaufen. Und dann haben wir uns das so überlegt.
Ja, das war, ich kann mich noch erinnern, dass das so, also das ging dann, also es war ein schleichender Prozess, aber es ging dann relativ schnell. Mhm. Also ich weiß noch, da war eine, da hast du auch mal, du hast mich auch beraten, natürlich, weil du es kannst, weil du ja aus dem Bereich auch kamst, was so Klamotten und so und Fernsehstyling und sowas anging und so. Und dann warst du mal mit bei der TV-Show, ne? Und dann ging das von da an eigentlich los. Da hast du dann schon viel mehr Aufgaben übernommen als eigentlich nur das. Und dann ging das so und dann merkte ich, das klappt total gut, weil wir uns gut verstehen, blind eigentlich. Und ich muss dir fast gar nicht sagen, was dann so, sondern du hast das alleine, gutes Gespür und so. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das. Und haben aber auch gesagt, wenn es nicht klappen sollte, müssen wir ehrlich sein miteinander, weil das soll nicht unsere Beziehung belasten. Das darf es nicht. Und das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Und deshalb hat es auch, glaube ich, deshalb klappt es halt immer noch sehr gut. Also ne, mit zwischendurch mal.
Ja, wir haben ja zeitweise versucht, weil ich merke, ich so als One-Woman-Show ist das natürlich auch teilweise viel. Natürlich haben wir auch ein Team, ne? Ich habe eine Assistentin und einen Social Media Manager und sowas alles. Aber trotzdem ist es, wenn es immer so auf deinen Schultern liegt, also auch das ganze Familienbusiness ja auch, ist ja auch eine. Weil das ist schon eine Verantwortung. Und wir wurden ja auch immer größer und mehr, also jetzt businessmäßig. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich komme wieder an diesen Punkt, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, ne? Weil ich gemerkt habe, ich verschlaf wieder nicht und sowas alles. Dann haben wir es versucht, auch das Management mal komplett abzugeben. Ich hätte nicht sehr gerne den Schreiben wieder komplett gewidmet. Auch ich würde gerne auch noch ein anderes Buch schreiben und so. Aber dann habe ich gemerkt, also wir beide, es geht einfach nicht mehr, weil wir uns so in wir sind so ein Tech-Team geworden, dass das andere, die kommen da gar nicht hinterher. Die können nur das falsch machen, obwohl sie es eigentlich richtig machen, aber wir sind dann einfach zu eingespielt. Und es macht jetzt auch einfach super Spaß. Ne? Das ist auch, macht auch
nicht. Ja, und man kennt das ja, ich kenne das nur von Udo Lindenberg, der ja gar kein Mensch hat, sondern das alles selber macht.
Ja.
Wahrscheinlich ist das auch für einen Künstler am besten, wenn er es selber macht oder wenn er jemanden hat, den er komplett vertraut. Ja. Weil genau wie du es beschreibst, ist es ja sonst so, dass man dann denkt, ja, geht er eigentlich in die gleiche Richtung, in die ich gehen möchte. Wie war das für dich? Ich stell mir vor, man kommt da neu rein. Ich weiß nicht, Sascha, wie stark du da drin gestanden hast, wenn es dann um Verhandlungen geht. Ich hätte jetzt, wenn jetzt meine Frau ein Superstar wäre und ich müsste jetzt in die Verhandlungen gehen, ich wüsste gar nicht zum Beispiel, was ich aufrufen sollte. Also was nimmt man denn jetzt für so, was ist denn so üblich für so einen TV-Auftritt? Oder müsste ich jetzt nicht sagen, aber wie hast du dich daran
Ich kann mir vorstellen,
ich weiß nicht, wie das so ist. Ich meine, ich kenne das aus dem, also Chefredakteure, wenn die untereinander sitzen, erzählen die sich alles. Aber niemand sagt, was er verdient.
Nee,
ich weiß gar nicht, ob mein Gehalt jetzt gut oder schlecht ist. Ich hoffe gut. Ich weiß ja nicht, was die anderen verdienen. Also wie kommt man da in so eine Branche, die ja auch speziell ist? Oder wusstest du, hast du gesagt, man kriegt das da, das da, das da?
Ich habe mich da natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Ne? Ich habe mit Kolleginnen gesprochen und ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der tauschen wir uns super ehrlich aus. Wir sagen uns, also weil das hilft natürlich auch in den Verhandlungen. Und damals hatte ich da auch so eine, die ich dann einfach mal gefragt habe, was ist da halt denn euer Künstler? Kannst du auch nur eine Spanne nennen von so, ne? Und dann habe ich Sascha so eingeordnet, okay, wenn der so in dem Bereich bekommt, dann habe ich natürlich auch Tim gefragt, der ja damals auch schon viel in dem Business unterwegs war. Und so hat man sich da so rangetastet. Und
meine Erfahrungswerte halt, ne? In den Jahren davor.
Ja, also, aber die größten Dinger, also sowas wie, dann kam ja Rising Star und The Voice und sowas alles, ne? Und dann hat man natürlich auch immer erstmal gefragt, ja, was bietet ihr uns denn an? Ne? Und dann kann man da irgendwie so rein. Und irgendwann, ich weiß noch, die besten Verhandlungen habe ich eigentlich bei Rewe an der Supermarktkasse geführt. RTL, das werde ich nie vergessen.
Weil die dann anriefen?
Ja, die riefen dann immer irgendwann einfach an. Und dann sagen so, Sascha, wir brauchen den dann und dann und so. Und dann habe ich gerade eingekauft, das weiß ich. Und da war ich einfach so drauf auch. Und dann so, ja, okay, pass auf, wenn ihr den unbedingt braucht, dann kostet das jetzt aber auch was. Und die haben mir immer, irgendwie hat das dann, ich kann halt ganz gut verhandeln und so Sachen machen, weil mein Vater ist ja der ist im Vertrieb seit wie vielen Jahren jetzt? Mein Vater ist jetzt 83, arbeitet immer noch. Ich glaube, das ist auch sein Hobby. Und der liebt es auch, ne? Sachen zu verhandeln und sowas alles. Und daher habe ich das, glaube ich. Und ja.
Ja. Und dann kam der Moment, wo sozusagen du in den künstlerischen Bereich gingst. Nämlich, da ging es um das Buch. Sascha hatte, muss man erzählen, hatte gesungen die Titelmelodie für die Schule der magischen Tiere. Ein unglaublich erfolgreiches Kinderbuch, also unvorstellbar, im Carlsen Verlag. Und jetzt müsst ihr weitererzählen. Und dann rief eines Tages der Prokurist, glaube ich, von Carlsen an, um sich bei Sascha zu bedanken oder was.
Ja.
Aber ihr hattet schon da die Idee, oder du hattest die Idee, Julia, eigentlich könnte ich auch mal selber ein Kinderbuch schreiben. Aber erzähl, wie ist das dazu gekommen?
Also war ja schon geboren, die Idee, ne?
Ja, ich wollte ja immer Schriftstellerin werden. Meine Mutter hat mir mal jetzt so eine Klappe nach Hause geschickt. Da habe ich meine eigenen Pixie-Bücher damals gebastelt und so. Okay. Und ich habe auch in der Schule immer an so Schreibwettbewerben mitgemacht und so. Und dadurch war der Werbetext für mich dann irgendwie auch eine coole Variante, mich da auszutoben. Und ich habe das einfach vermisst, das Schreiben, habe ich gemerkt, während der Corona-Zeit. Ne? Da saßen wir natürlich einfach viel zu Hause rum und hatten dann auch noch unseren Kleinen ja bekommen zu der Zeit. Und dann war immer einer von uns dran, ihn ins Bett zu bringen. Und damals haben wir uns dann, also jetzt ist es immer Vorlesen und damals war es Geschichten erfinden. Und dann habe ich angefangen, diese Geschichte mir zu überlegen, weil mich Otto halt gefragt hat, Mama, was ist denn ein Triebwerk, ne? Was ist ein Triebwerk? Und Gott, ich bin viel zu müde und wie soll ich dem jetzt
einfach... Alter, 2 oder so, ne? Das war echt
früh. Ja, der ist da sehr, sehr, der ist auch sehr sprachbegabt. Der ist sehr früh, hat er gesprochen und der liebt auch Schreiben und sowas alles. Da kommt er natürlich voll auf mich. Nein. Und da habe ich auch wirklich durchs Fenster geguckt. Da war ein sehr dicker Mond und dann dachte ich mir so, weißt du was, wir fragen den Mann im Mond. Weil ich wirklich keiner... Und dann habe ich ihn mehr, also von dem Triebwerk abzulenken, angefangen, über den Mann im Mond zu erzählen und dafür, komm, da fliegen wir jetzt mal hoch mit einer Rakete. Und dann jeden Abend habe ich dann diese Geschichte irgendwie weiterentwickelt, weil er mir immer wieder so komische Fragen abends im Bett stellte und dann dachte ich immer, komm, der Mann im Mond, der weiß doch alles. Und dann habe ich dieses Fernrohr erfunden, was in dieser Geschichte gibt, so ein bisschen so ein kleines Andenken an die unendliche Geschichte. Also ich habe schon auch aus meinen Kinderbüchern mir so Ideen genommen und die irgendwie in meine verwickelt. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und irgendwann bin ich dann runtergekommen zu Sascha, nachdem Otto geschlafen hatte, nachdem ich das die vierte Nacht erzählt hatte. Und er hat gesagt, ich habe eine Idee. Ich glaube, jetzt habe ich die Idee für ein Kinderbuch. Und dann habe ich es dir erzählt und dann warst du direkt auf Feuer und Flammen.
Aber dann interessant, dass ihr nicht gleich auf die Idee gekommen seid. Gab es da schon den Kontakt zu Carlsen zu sagen?
Nein, das war wirklich, man muss sagen, das war wirklich schicksalhaft. Also wenn es sowas gibt, ne, dann, das war so, sie kam runter und ich weiß wirklich noch, das war Magic Moment, weil sie kam runter und erzählte mir die Story und ich habe tatsächlich Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, das ist so eine geile Idee. Ich finde die Story so gut. Ich habe sofort in meinem Kopf haben sich komplette Welten aufgemacht, was man damit alles machen kann, weil ich das so gut fand, weil ich habe sofort an es ist weit gedacht, ne, aber es hat sich nun mal aufgemacht bei mir im Kopf, ne? Wenn als sie mir die Idee erzählt, habe ich sofort an Film, an so Zeichentrickserie, ich habe sofort dieses ganze Ding gesehen, so, ne? Und dann fand ich die Serie so gut, dann haben wir direkt an dem Abend auch so angefangen, so ein bisschen Gedanken Ping-Pong zu machen, was wir wirklich häufig machen, wenn wir so Ideen haben, dass wir dann direkt auch so einfach rumspinnen, ohne jetzt vielleicht schon wirklich ernsten Hintergedanken zu haben, aber einfach mal rumspinnen auf so einer Idee. Und das war super schön, das hat total viel Spaß gemacht. Und dann war es, sag du, dann bist du da besser drin in Erinnerung, eine Woche später oder so?
Ja, das weiß ich, zwischen 1 bis 3 Wochen später, das verschwindet so ein bisschen, weil die Zeit war ja eh eine, die ganze Corona-Zeit, die ist so sehr, also verschwimmt irgendwie alles so ein bisschen. Ne? Aber das war relativ zeitnah danach, schrieb mich dann der Carlsen Verlag an, ob sie die würden sich gerne bei dir bedanken. Und dann habe ich dich gefragt, du, jetzt habe ich die E-Mail vom Prokuristen, meinst du, ich darf den einfach mal fragen, ob wir uns mal treffen. Und dann Sascha so, ja klar, trau dich doch. Und dann habe ich das gemacht und dann war er auch direkt so, ja super, komm vorbei. Ja, und dann haben wir jetzt zwei Bücher, ne, und zwei.
Aber das ist ja auch, das war ja keine Selbstverständlichkeit, wenn wir reden über Carlsen.
Ja.
Wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Kinderbuchverlage Europas. Also ja. Nicht die Schule magischen Tiere. Harry Potter, hat man schon mal gehört und so.
Ja.
Also, und ich weiß das, weil das viele Autoren erzählen, so einfach dort ein Buch zu veröffentlichen, ist wahrscheinlich das Schwierigste im Kinderbuchbereich. Also noch deutlich schwieriger als Oettinger zum Beispiel. Also ist ja schon. Was hat die dann überzeugt am Ende? Die Geschichte, die Kombi?
Beides. Also die Geschichte, also die fanden es super, weil sie auch gesagt haben, es war schon lange nichts mehr mit dem Mann im Mond und das hat sie schon. Das Konzept hat sie total überzeugt und natürlich auch dann, dass es mit Sascha, das, weil die ja auch direkt das ganze Ding dahingelegt haben, ne, weil ich mir dann an dem ersten Abend auch neues Kinder Einschlaflied gewünscht hatte, weil ich Lalilu einfach nicht mehr singen konnte. Und dann habe ich gesagt, komm Sascha, jetzt ist doch die Zeit, jetzt kannst du das doch machen. Und dann haben wir dann direkt auch zu jedem Kapitel ein Lied gemacht. Also ich habe immer geschrieben und dann haben die mich aus dem Tonstudio angerufen und gesagt, und wie weit bist du denn? Können wir irgendwelche Zeilen aus deinen Texten vielleicht benutzen für unsere Songtexte und so? Das war ein total geiles Miteinanderarbeiten. Das war so ein unfassbar toller, kreativer Prozess, der uns beiden auch so gut tat, weil nach dieser ganzen Corona-Krise und als dann Putin meinte, er müsste in die Ukraine einmarschieren, hilft das natürlich total, sich aus diesen Alltagssorgen einfach mal so rauszuträumen, ne, und in diese Kinderwelt reinzuträumen. Das war wirklich super. Und dann haben wir denen das also präsentiert und die waren halt total begeistert von Anfang an. Und dann ging das irgendwie los. Dann ging das auch relativ schnell alles. Und es war wirklich, richtig, richtig toll.
Ja, das war super, weil das hat dann wirklich so mit so einer schönen, gemütlichen Arbeitsteilung funktioniert, ne? Also zuerst war ja erstmal nur das Schlaflied. Und dann gab's noch, dann, weil ich ja auch schon direkt an Serie gedacht habe und so, habe ich natürlich gleich einen Titelsong auch. Wir brauchen einen Titelsong. Wir brauchen einen Titelsong, falls das mal, ne? Und dann waren da zwei Songs und ich, also mit so einem Schreiberteam aus Berlin gemacht zusammen, die sich in diesem Metier total auskennen und so. Und dann hat das so viel Spaß gemacht. Ich sagte, lass uns doch für jedes Kapitel einen Song machen. Dann passt zu dem Kapitel so halbwegs zumindest. Und so ging das dann immer hin und her. Und ich weiß noch, dass wir ständig so auf Standleitung im Studio, so du in deiner Schreibfabrik und ich im Studio in Berlin und dann immer so, ja, oder umgekehrt auch, habt ihr schon den Chorus, kann ich davon vielleicht irgendwas schon übernehmen in die Geschichte und so. Also es war wirklich toll, hat wirklich riesen Spaß gemacht.
Toto heißt ja die Figur, Toto und der Mann im Mond, Toto, Anagramm, Otto, Toto, ne?
Ja.
Wie fand denn Otto das Buch, als es dann fertig war und ist ihr? Habt ihr es ihm dann nochmal vorgelesen? Habt ihr es ihm vorher nochmal vorgelesen wahrscheinlich, ne? Ja.
Nee, er wollte das vorher nicht lesen.
Okay.
Er möchte nur das fertige Produkt. O-Ton. Und ich bin so, ich war ja so aufgeregt. Ich wollte ihn natürlich direkt vorlesen und hatte dann diese Blätter ausgedruckt und so. Ich so, nee, Mama, nur aus dem fertigen Produkt. Und ich so, ja, okay, dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Und ich meine, Kinder sind ehrlich. Und natürlich tut er auch einiges, um uns zu gefallen oder um uns einen Gefallen zu tun. Aber in dem Fall hat er sich das wirklich eigenständig abends immer ausgesucht und meinte, jetzt möchte ich das Kapitel und das ist mein Lieblingskapitel und jetzt möchte ich das und so. Und auch wenn er Hörspiele hört, auch jetzt noch zum Einschlafen, das ist immer Toto dabei, ne? Also das ist Pumuckl, Toto und Minecraft. Aber
Was ja eine interessante Kombination ist. Ja. Bevor wir gleich dazu kommen, wie denn daraus jetzt ein Musical wird, was ja auch Schüler aufgeführt haben und entwickelt haben, erklärt ihr gleich. Würde mich eine Sache interessieren, weil das ja immer so als Vater, Sascha. Ich als jemand, der viel schreibt, hatte mir dann gehofft, dass eines Tages meine Kinder ganz begeistert zum Bücherregal gehen und die Bücher von ihrem Papa holen und dann da lesen. So, das ist nicht passiert. Vielleicht passiert es noch. Wie ist es? Erstens, war dann klar, der Vater ist berühmter Sänger, also singt er auch jeden Abend? Und hat sich das Otto dann gern angehört?
Also ja, ich habe eine Zeit lang, also da waren wir noch sehr klein, da habe ich da tatsächlich immer gesungen beziehungsweise gesummt. Mhm. Also das war nicht immer mit Worten verziert, weil aber ich
außer Satisfaction von Rolling Stones wollte er als kleines
Kind. Er wollte als kleines Kind sehr gerne auch Satisfaction hören. Das war dann ein bisschen weird, wenn man dann so im Bett liegt abends und dann na 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 so zum Einschlafen. Nö, aber auch die Klassiker und so, die mochte er auch sehr gerne. Oder ich habe mir einfach irgendwelche Melodien so ausgedacht, weil ich dachte, die wirken vielleicht beruhigend und so. Und das hat auch wirklich eine ganze Zeit lang super funktioniert. Aber irgendwann war das irgendwie durch, das mit dem Singen. Dann wollte er das nicht mehr, dass ich singe.
Und deine Musik? Hört er deine Musik?
Ja, der hört Papa-Musik. Also der kann auf jeden Fall den Unterschied zwischen anderer und Papa-Musik. Er kennt das dann. Und er findet das auch sehr amüsant, wenn er mal so bei YouTube Kids irgendwie guckt und dann da so eine alte Staffel The Voice Kids läuft. Dann findet er das natürlich hoch amüsant, dass er dann plötzlich, ach, da sitzt ja der Papa und so. Das findet er dann, entdeckt das natürlich jetzt rückwirkend noch viel mehr, was da alles schon los war und so. Und er finde das gut. Ich glaube, der findet Sachen gut.
Der findet das gut.
Aber nicht alle.
Aber ja, er hat Lieblingslieder, vornehmlich vom deutschen Album und jetzt natürlich auch beim aktuellen The Grave Album. Das findet er richtig cool. Das ist ja immer interessant, dass diese alte Musik gerade auch so Kinder noch so doll anspricht, weil es halt so tanzbar ist und auch ein bisschen, also lustig auch und cool. Ja. Und was er aber überhaupt nicht kann, ist Papa auf Konzerten sehen.
Ah, warum nicht?
Ganz schwierig. Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn jetzt auch mitnehmen. Wir waren ja in München zum Tourabschluss und ich so, komm doch einmal wenigstens gucken. Nee, Mama, ich möchte nicht. Das ist ganz weird. Er hat das erst einmal gemacht. Das war aber auf so einer privaten Veranstaltung. Da warst du zwar auch mit deiner Band da und so, aber da war es ein bisschen kleiner und da saß er vorne mit Freunden so im Schneidersitz und hat mit großen Augen Papa angeguckt. Aber alle anderen Konzerte bis jetzt, ich habe es immer wieder versucht, er möchte nur mal einmal kurz von der Seite und dann geht er wieder weg. Das ist ganz weird. Er kann es auch nicht erklären. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändern.
Aber vielleicht ist es dann das, was man ja manchmal hält, dass es irgendwie auf irgendeine Art und Weise Kindern doch dann unangenehm ist. Ich weiß, mein großer Sohn war mal einmal mit bei einer Lesung und stand dann wirklich nach 10 Minuten auf und ging zum Buffet und holte sich einen riesigen Teller mit Essen. Und dann sage ich so, das kann nicht dann wahr sein. Und machte das aber noch zweimal. Also es muss ihm unfassbar langweilig oder er muss es unfassbar öde gefunden haben. Vielleicht, weil man es nicht versteht. Warum ist der Papa auf der Bühne und warum sind davor Leute, weil es waren da waren jetzt 100 Leute oder so, aber da sind es ja Tausende. Vielleicht versteht man das nicht. Durch Otto habe ich ja festgestellt, dass ihr euch, ist das durch Otto allein gekommen? Ja, wahrscheinlich, aber es ist ausgelöst, dass ihr euch sehr mit dem Thema Bildung, Schule, Erziehung beschäftigt habt, ne?
Ja.
Also ich sag mal, ich würde sagen, es ist wieder dadurch auf jeden Fall aufgewärmt worden, ne? Weil das war schon in Jugendzeiten schon ein Thema für mich, also als ich selbst noch in der Schule war, bin ich sehr angeeckt mit dem Bildungssystem und so und dann war da nicht happy mit und habe das irgendwie nicht für richtig erachtet damals schon und heute hat man natürlich noch mehr Wissen durch Alternativen, dass es auch irgendwie anders geht oder nicht möglich wäre und so, ne? Also bei mir jetzt auf jeden Fall.
Ja, nicht nur durch Alternativen, auch einfach durch wissenschaftliche Erkenntnisse, die man auch natürlich durch Instagram, durch den Algorithmus natürlich alles so auch dahingelegt bekommt. Und dann vor allem, wenn man Schulen sucht und so, dann kriegt man natürlich ganz viel vorgeschlagen. Und dann weiß man natürlich, was für Kinder eigentlich besser sein kann. Da fängt das an mit diesem morgens um 8. Was soll das? Na, das ist einfach für die Kinder. Ich reiß meinen kleinen Jungen jeden Morgen so, komm, Otto, bitte, bitte. Und Otto ist auch kein Kind, was um 7 Uhr ins Bett gehen kann. Der kommt auf uns, das ist eine Nachteule. Wenn der könnte, würde der bis 11 Uhr aufbleiben. Dann muss man ihn wirklich abends immer so richtig ins Bett. So, du musst jetzt aber. Weil diese Stunde länger, mehr am nächsten Tag, die würde allen so gut tun. Und dann sagen immer alle, ja, aber nicht jeder kann, weil dann müssen ja unsere Kinder ab 8 zu. Ich so, ja, natürlich, aber die Schulen bieten ja eine Betreuung dann ab 8. Ist ja nicht so, dass die dann erst um 9 Uhr die Türen öffnen. Aber wenn, also Gleitzeiten wären total gut. Weil es gibt natürlich auch Kinder, die stehen morgens um 6 auf und machen yeah. Ne? Und ich finde, man könnte da schon mal echt ein bisschen individueller auf die einzelnen Personen eingehen, indem man einfach sagt, komm, die Schule macht um 7:30 auf und spätestens um 9 Uhr beginnen wir mit dem Unterricht, da müssen dann alle da sein. Und ich finde, das ist doch regelbar. Weil, und dann sagen wir, da kriegen wir den ganzen Stoff nicht mehr unter. Ja, dieser ganze Stoff, das ist sowieso viel zu viel. Es ist viel zu viel Stoff. Es müsste mal wieder, da müsste man sich jemand hinsetzen und das mal wieder nehmen und sagen, was brauchen wir denn 2026 von dem, was in den 80er Jahren noch in den Büchern stand, was brauchen wir nicht mehr, was brauchen wir jetzt anderes? Das hat sich doch alles so gewandelt und das regt mich wirklich auf, dass das Schulsystem in den normalen Schulen immer noch so veraltet ist und wirklich die Kinder meiner Schwester Bücher haben, die ich 1985 in den Händen
hielt. Ja, die da aber auch schon 30 Jahre alt waren.
Ja, irre ist.
Ja, und es ist ja interessant, gerade in diesem Podcast ist ja so, dass ganz viele erfolgreiche Menschen immer wieder erzählen, wie schlecht sie in der Schule waren und wie auch Lehrer in den Schulen gesagt haben, aus dir wird nichts und lass es mal lieber und so. Und genau das Gegenteil da passiert ist. Deshalb, das ist eine gute Überleitung zu der Frage, wie ist es passiert, dass, ist es richtig, Viertklässler aus eurem Buch ein Musical gemacht haben, was am 17. Juni in Hamburg Premiere hat? Wie, weil man denkt ja irgendwie so, Alter, Viertklässler?
Ja, das ist wirklich krass. Also wir haben da damals auch mit dem Carlsen Verlag zusammen von einer professionellen Kindertheaterstück-Autorin uns zwei Kapitel ausgesucht und haben das von ihr mal in ein Schülermusical umschreiben. Mhm. Wollen wir jetzt nicht direkt in die Barclaycard Arena, aber wir möchten natürlich, weil ich finde, dass immer alles, was so klein anfängt, kann ja wachsen und das macht unfassbar viel Spaß. Ne? Und deswegen haben wir das jetzt von der schreiben lassen. Dann haben sich die Kinder der 4a die Planeten ausgesucht, das andere wären die Pyramiden gewesen und dann haben wir jetzt vor einem Jahr mit denen und dieser wirklich unfassbar tollen Theaterlehrerin angefangen, dieses Stück zum Leben zu erwecken. Und das ist Wahnsinn, wie diese Kinder sich da wirklich reingefuchst haben, wie die da aufgehen, ne? Und jetzt tanzen sie ja auch noch und singen noch dazu und so. Und das ist natürlich jetzt erstmal, also das Stück dauert eine halbe Stunde, weil mehr Aufmerksamkeitsfähigkeit haben die Kinder oft gar nicht, die davor sitzen. Und auch für die Schüler ist das natürlich auch eine Herausforderung, weil es ist schon ganz schön viel Text und ganz schön viel, was da passiert.
Ja.
Und das ist so toll geworden.
Und Choreo und so.
Die waren auch total. Das heißt mit anderen Worten, aber jede Schule kann sozusagen über Carlsen dieses Theater, die Theaterversion holen und das dann einüben. Das ist sozusagen auch das Ziel. Das ist jetzt nur eine Schule, die das zum ersten Mal gemacht hat.
Genau.
Das kann halt jeder machen.
Genau, wir würden das gerne den Schulen in Hamburg und also Deutschland natürlich zur Verfügung stellen. Wir haben es jetzt einmal ausprobiert und können natürlich dann auch helfen. Und
bei der Umsetzung und so. Ja. Ne? Und wir lernen ja auch dadurch. Das ist ja auch das für uns das erste Mal, dass sowas passiert. Und ich war ganz erstaunt, dass es das gibt. Also ich wusste, man hat schon mal davon gehört, aber ich wusste nicht, dass das möglich ist, aus unserem Ding jetzt auch ein Kindertheater zu machen, also ein Schulkindertheater. Und das fand ich so, das war so ein Baustein, den habe ich übersehen, weil wie gesagt, am Anfang habe ich ja schon, ich habe ja die ganze Welt schon aufgemacht, ja. Ne? Alles, ne? Somit, ich war schon bei Leonine und habe schon vorgesprochen, um den Kinofilm zu platzieren und so, ne? Also und die, was machen wir? Machen wir Animation oder Realverfilmung und so? Erst Animation, dann Realverfilmung. Also ich habe ja das ganze Ding schon geträumt. Und dann fand ich das so toll, dass wir das dann in die Tat umsetzen konnten. Und dass unsere Schule da direkt auch am Start war und die Kids da so drauf abfahren und so. Und dann kriegt man, wir haben echt beim ersten Mal, als sie uns das vorgestellt haben, beide Pippi in Augen gehabt und mussten gucken, dass wir nicht heulen wie die Schlosshunde vor Glück, weil das so, was so emotional war, das jetzt dann so dargeboten zu sehen von echten Kindern, die dann da, jetzt so alles reinlegen und so. Und das ist so sweet. Und man denkt, ach Mann, die haben tierisch Mühe gegeben und so. Und das mit deiner vor allem Erfindung und dann mit meinen Songs gespielt und so. Also es war wirklich Wahnsinn.
Ja, ist es nicht, müsst ihr mal sagen, ist im Flachsland Hamburger Puppentheater wo ist es genau?
Wo das genau ist?
Ja.
Das Puppentheater?
Ja. Heißt es nicht so, wo das ist?
Das Flachslandpuppentheater ist das, genau. Das ist in Bramfeld.
Okay. Richtig? Ja, Bramfeld ist richtig.
Ja, genau. Ja.
17. Juni, einmal 17 Uhr, einmal 18 Uhr. Was ich frage, Sascha, für dich als jemand, der auf den großen Bühnen dieser Welt stand, dann zu sagen, okay, jetzt da passiert jetzt was mit etwas von mir, was so klein ist. Ist das, was ist das? Wie ist das für dich?
Ich bin stolz. Also für mich hat das nichts mit. In dem Fall jetzt nicht, ich denke da, ich habe da keine Größenordnung aus dem Kopf, sondern ich bin einfach nur happy und stolz, dass das passiert und dass wir das umsetzen konnten, vor allen Dingen dank dir, weil ich jetzt nicht organisatorisch gar nicht diese Kapazität gar nicht, also ich kann diese Leistung gar nicht erbringen. So, das hat Julia alles gemacht und so, und da bin ich echt extrem dankbar, kann aber trotzdem dann da stehen und sagen so, oh, wie toll, dass das jetzt passiert. Also alleine das macht mich stolz. Und da habe ich wirklich, da habe ich keine Größenordnung im Kopf oder so. Das ist so einfach nur, bin einfach nur happy. So, das ist, weil ich weiß ja auch, wie viel Mühe dahinter steckt und was sich die Kinder da alles überlegt haben und so. Und das ist wirklich toll, ne? Und wir haben in einer Klasse ja 2 Aufführungen, weil alle wollten spielen.
Okay.
Wir dachten ja eigentlich, da sind bestimmt welche, die haben überhaupt keinen Bock, auf die Bühne zu gehen und so. Und das gab's ja, bei uns gab's das immer. Bei uns gab's immer, ich war ja auch in der Theater AG, und bei uns gab's immer Leute, die wollten zwar mitmachen, die wollten bei der Truppe sein, aber die wollten lieber die Vorhänge aufziehen oder die Requisiten reinschieben oder der Direktor sein oder wie auch immer. Und da wollten aber alle, alle auf die Bühne. Deshalb mussten wir in 2 Gruppen teilen
Direkt eine Doppelaufführung. Aber es ist halt wirklich toll, weil da ist halt auch eine Anleitung dabei, natürlich für die Requisiten und für Kostüme, Ideen und so. Das kann man sich dann alles runterladen. Und
ja, so ist sogar so
Bastelanleitung und so. Das ist natürlich toll, ne? Wenn du da, weil du kannst dich da auch so kreativ austoben. Auch die haben ja das Stück tatsächlich zum Schluss ein bisschen verändert. Was ich natürlich gefragt habe, dürfen wir das? Ich so, ja, natürlich, weil ich finde, wenn Menschen kreativ sind und Ideen haben und die dann auch noch super sind, dann sollen sie das doch bitte machen. Da bin ich wirklich nicht diejenige, die sagt, nee, ich halte hier an meinem Konzept fest und das muss so gemacht werden. Sondern wenn es sogar jemand noch verbessert, ist doch toll. Und wenn das auch noch dann von Kindern kommt, ist es umso besser, weil dann ist es ja für die Kinder noch besser, als wenn sich das eine erwachsene Frau ausdenkt, ne? Und das war ganz, ganz toll. Die haben jetzt wirklich auch mit so Overvoice-Stimmen gearbeitet, um die Planeten zu erklären und so. Es ist wirklich, ich habe sogar noch was gelernt.
Und es ist ja ein Glück, Sascha, dass du überhaupt da bist, weil du bis jetzt, habe ich gelernt, viel unterwegs und auch im ganzen Sommer 34 Konzerte überall in Deutschland.
Also, wo du sagst.
Oder?
Jetzt merke ich gerade so, wo.
Da war noch was. Insofern ist es ja auch eine große, gute Sache, dass du an dem Tag überhaupt da bist.
Ja, das haben wir natürlich dann so gelegt auch, dass das passieren kann, und der wurde dann auch freigebombt.
Ja, ich habe den, also...
Hast du mit der Managerin gesprochen? Die Managerin
hat gesagt, ich hab meine Managerin aufgetragen, dass sie doch bitte dafür sorgen möchte,
Ich habe eine Freundin, deren Mann ist Arzt, und die kümmert sich auch sozusagen um die Vermarktung dieses Arztes. Was dazu führt, dass dieser Mann mir neulich mal im Vertrauen gesagt hat: Alter, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gearbeitet. Egal wo sie sieht, sie haut das rein und das muss ich noch machen, das und das und das und das und wird dann noch Flugarzt und Segelarzt und macht die Impfung noch da und so. Wie ist es bei dir? Wenn man von der eigenen Frau eingeteilt wird, ich stelle mir gerade vor, meine Frau würde mich zur Arbeit
eingeteilt. Hat dieser befreundete Arzt dir das im Beisein seiner Frau gesagt?
Nein, natürlich nicht.
Also, lass uns dann später noch was
machen. Julia, ja, ist es so?
Ich bin mir dessen schon total bewusst. Nur unser Plan ist ja irgendwann, da haben wir uns auch letztens schon mal drüber unterhalten, Lars, dass der Traum natürlich ist, dass wir irgendwann nicht mehr arbeiten müssen, sondern können. Wir würden gerne irgendwo hingehen, uns wirklich ein kleines, cooles Refugium mit Otto, wo natürlich auch irgendwie eine coole Schule ist, und dann einfach wieder richtig kreativ sein, weil man dem ganzen Mama nicht so hinterherrennen muss und immer machen, sondern weil man dann einfach arbeitet nur noch aus der Freude heraus. Und dann werde ich dich auch nicht mehr so scheuchen, wahrscheinlich. Aber solange...
Okay, dann hast du es beantwortet.
Die Frage ist beantwortet. Jetzt muss Sascha auch los, weil er hat noch 3 Konzerte heute. Nein. Du hast vorhin gesagt, Julia, deswegen meine letzte Frage. Ja. Du hättest noch eine Idee und Lust auf ein anderes Buch. Was für ein Buch wäre das?
Also ich habe ja schon ein Buch angefangen zu schreiben, wo Sascha nicht so ganz okay damit ist, dass ich das vielleicht weiterschreibe, weil es geht tatsächlich um dieses Thema, was ja momentan in Deutschland auch durch viele Frauen wieder so aktuell ist. Es geht um häusliche Gewalt und um extrem toxische Beziehungen, und eine solche hatte ich einmal.
Okay.
Da bin ich gut rausgekommen. Sascha war mein Retter, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Ganzen, dass man auch wieder irgendwann Vertrauen zu einem Mann haben kann und so. Die Story ist schon ein bisschen crazy. Der Typ war auch wirklich ein bisschen crazy. Und das ist natürlich autobiografisch. Aber ich habe das mit anderen Namen schon alles versehen und so. Und ich habe schon 160 Seiten. Und das ist wirklich... Wow. ich würde es einfach so gerne weiterschreiben, weil ich glaube schon, dass auch, wenn es das 15. Buch ist, von einer Erfahrung heraus geschrieben, einer Frau, dass wir aber so viele da draußen sind, die leider immer noch in sowas hängen, dass es immer wieder gut tut, wenn man Verbündete findet und sich vielleicht wieder erkennt in so einer Geschichte.
Damals die Biografie, die Sascha-Biografie, da war nie mal das Gespräch, dass ihr sagt, du schreibst sie oder hast du sie heimlich geschrieben und wir wissen es nicht.
Nee, das habe ich mir nicht zugetraut. Das war mir dann eine Nummer zu dick.
Da hast du natürlich recht, dass man auf den Gedanken hätte kommen können, aber ja. Das haben wir irgendwie, das haben wir gar nicht bedacht. Da haben wir auch
Nein, natürlich, aber auch da, das wäre ja dann mal so, ich glaube, mein Debüt im richtigen Schriftstellerleben wäre die Aufgabe mir jetzt zu groß geworden. Ja. Zu gewesen.
Vielleicht ist es auch, ehrlich gesagt, ist es dann auch zu naheliegend. Und das andere, muss ich sagen, ist ja ein Buch, was, da hast du recht, es gibt da schon welche, aber es passt halt unglaublich in die Zeit.
Es gibt allerdings muss ich sagen, es gibt eine Geschichte, das heißt eine Geschichte, sondern Julia hat eine Geschichte. Julia hat eine 2 Jahre in Hongkong gelebt. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele lustige Storys dazu. Und das wäre so ein Buch, was eben, auf das ich mich freuen würde.
Ja, also wir haben mit Jackie Chan morgens um 4, während wir eingeschlossen waren in einem Club, weil draußen die Mafia rein wollte, Walzer getanzt. Nur als kleine Anekdote aus meinen 2 Jahren Hongkong. Da kann man bestimmt auch was Lustiges draus machen. Da hast du recht.
Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Jetzt erstmal viel Erfolg auf der Tour mit dem Musical. Alle haben gehört, man kann das einfach auch in jeder Schule in Hamburg, wenn man möchte, einsetzen. Ich sage,
und mich persönlich anschreiben sogar.
Krass. Ich sage vielen Dank.
Danke,
Lars.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.